Paris. Präsident Macron hält im Fernsehen eine Rede, um dieses Feuer einzufangen, das die Gelbwesten auf Frankreichs Straßen getragen haben. London. Premierministerin May kämpft im Parlament darum, ihr Land zusammenzuhalten, und dieses Parlament zerlegt sich. Sie wissen, sie bekommt keine Mehrheit. Daran merken wir, unsere Gesellschaften driften auseinander. Die politische Vernunft und die Mitte schwindet. Gesellschaften werden immer stärker zerrissen. Die Globalisierung teilt streng Gewinner auf der einen Seite, Verlierer auf der anderen Seite. Sie kennen die Stichworte Migration, digitaler Wandel, beides und noch viel mehr verunsichert Menschen zutiefst. Angst und Wut machen sich bei vielen breit, und das wird alles durch die sozialen Netzwerke noch zusätzlich befeuert. Nicht nur Frankreich, nicht nur Großbritannien sind gespalten. In Italien eine ganz seltsame Regierung mit linken Extremisten und rechten Extremisten zusammen. Polen und Ungarn, stramm rechte Regierungschefs an der Macht. Und wenn wir den Blick weiterrichten, das hat Ihnen Elke schon gezeigt, viele Kriege und Unfrieden. Was für ein Einstieg für eine Predigt. Die erste Predigt im Jahr 2019. Kein schöner Einstieg. Ich weiß, ich mag sowas auch nicht hören. Aber sagen muss ich es trotzdem, liebe Gemeinde. Das ist die Welt, in der wir leben. Friedlos, kompliziert, zerrissen, ratlos. Und vielleicht können Sie aus Ihrem persönlichen Umfeld auch noch Geschichten eintragen über Unfrieden in Ihrer nächsten Umgebung. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung 2019. Ich meine, sie passt. Sie passt in unsere Zeit wie die Faust aufs Auge oder besser wie der Topf, wie der Deckel auf dem Topf. Mein erster Punkt heute ist Shalom, so eine kleine Bibelkunde zum Thema Frieden. Bevor wir uns damit beschäftigen, was das genau heißt, den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen, möchte ich einen Blick darauf werfen, was die Bibel denn zum Thema Frieden zu sagen hat, und das ist eine ganze Menge. Im Alten Testament, da ist Frieden viel mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt. Mit dem schönen Wort Shalom wird vielmehr so ein lebensbejahender, lebensförderlicher Zustand beschrieben, in dem Menschen so mit sich selbst und in ihren Familien bis zu den Nachbarn und dem eigenen Volk bis in die Völkerwelt hinein zusammenlebt und kommuniziert. Shalom heißt im Alten Testament darüber hinaus auch gute Beziehungen zur Natur zu haben und auch zu Gott. Das alles gehört zusammen, diese guten Beziehungen zu Menschen, zur Natur und zu Gott. Shalom meint, das Leben auf der Erde ist einfach gut geordnet, so dass für alle Menschen gut Leben möglich ist. Shalom meint einen ganzheitlichen Frieden. Das erinnert fast schon an paradiesische Zustände. Ich erinnere Sie an Jesaja 11, da wird dieser Shalom beschrieben, der Frieden mit den Tieren und mit der Natur und mit Gott, das Kind, das am Loch der Otter spielen wird und Löwen fressen Stroh. Das ist Shalom. Shalom umschreibt das Bild von Frieden. Das ist ganz interessant, dass auch so unsere modernen Friedens- und Konfliktforscher anstreben. Also Gerechtigkeit, eine gute Ordnung. Also diese ganz alte Sache aus der Bibel, Altes Testament, Jesaja, heute hochaktuell, wie fast alles in der Bibel. Und jeder aufgeschlossene Deutsche, meine ich, kann eigentlich dieses alttestamentliche Shalom-Konzept teilen, auch wenn bei den meisten natürlich Gott nicht eine Rolle spielt. Aber da begegnet es uns zum ersten Mal, Frieden geht nicht ohne Gott. Frieden geht nicht ohne Gott. Nach alttestamentlichem Verständnis können wir Menschen nicht einfach Frieden machen. Das ist ja unsere Vorstellung. Oh, wir nehmen uns das vor und dann wird schon irgendwie Frieden geben. Nein. Frieden ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen und zeigt sich in einem gesegneten Leben, das sich in gerechtem Verhalten äußert. Frieden wird uns immer zugesprochen von Gott, im Segen, im Gruß, Shalom, Friede sei mit euch. Das Gegenteil von Frieden ist das Chaos, das Tohuwabohu, wie es vor der Schöpfung herrscht. Auf meinem Schreibtisch herrscht manchmal Unfrieden, stelle ich fest, wenn ich ihn sehe. Da ist nämlich Tohuwabohu. Gucken Sie mal Ihre Wohnung an, da ist vielleicht auch in manchen Zimmern etwas Unfrieden. Tohuwabohu. Aber bereits im Alten Testament da haben wir schon diese spannende Hoffnung, es wird einmal so ein weltweiter Frieden kommen. Es wird keine Kriege mehr geben. Diese ganz große Vision einer friedlichen Konfliktlösung auf Basis einer aller für alle Völker verbindlichen Rechts. Das gibt es in den Psalmen, das gibt es beim Propheten Jesaja und auch bei Micha. Ich finde das enorm spannend festzustellen, denn wenn die Leute sich das damals schon 500 vor Christus sich so vorgestellt haben, es muss Frieden geben. Und heute ist das die gleiche Vision, deshalb ist die UNO gegründet worden. Dann hat sich leider nicht so sehr viel geändert in uns Menschen, oder? Dann haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt, zumindest was das angeht. Springen ins Neue Testament, da ist Frieden auch eminent wichtig. Denken Sie an die Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, Lukas 2. Friede hier bei uns auf Erden hat seine Entsprechung in der Ehre Gottes in der Höhe. Frieden auf Erden hat was mit der Ehre Gottes zu tun, ob wir sie ihm geben. Auch im Neuen Testament hängt also Friede ganz eng mit Gott zusammen. Der Urheber des Friedens ist Gott. Er ist der Gott allen Friedens, Römer 15, Vers 33. Auch im Neuen Testament Friede heißt eine bestimmte Ordnung, die die Welt im Gleichgewicht hält. Und dieses Gleichgewicht wäre ohne Gott nicht da. Frieden ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Da, wo Gott herrscht, da ist Frieden, so wie Gerechtigkeit auch zum Beispiel. Und im Neuen Testament hat Frieden unterschiedliche Dimensionen, die ich Ihnen kurz aufzählen möchte. Die erste Dimension des Friedens im Neuen Testament ist immer dieser Friede mit Gott. Friede mit Gott. Erst durch den Glauben an Jesus Christus hat ein Mensch Frieden mit Gott. So sagt Paulus das in Römer 5, Vers 1. Und dieser Friede mit Gott wird durch Jesus vermittelt. Er ist unser Friede, so heißt es in Epheser 2, Vers 14. Und wer im Frieden mit Gott lebt, und das ist dann die zweite Dimension von Frieden, der lebt in Frieden mit sich selbst. Wer in Frieden mit Gott lebt, der lebt in Frieden mit sich selbst. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist nicht mehr länger in sich selbst zerrissen. Dessen Herz kommt zur Ruhe. Der erfährt den Frieden, der höher ist als alle Vernunft in sich selbst. Und die dritte Dimension vom Frieden im Neuen Testament ist der Frieden mit dem Nächsten. Der Friede Gottes soll zuerst immer in der Gemeinde gelebt werden. Dort soll Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens herrschen, Epheserbrief Kapitel 4. Unterschiedliche Menschen, das ist der Clou von Gemeinde, sollen eine neue Einheit bilden und einmütig, einträchtig und in Frieden zusammen glauben und leben. Gemeinde soll so ein Modell sein für eine friedfertige Gemeinschaft. Das sagt Paulus immer wieder im Philipperbrief und auch an anderen Stellen. Und die vierte Dimension von Frieden, das ist Friede mit dem, ich nenne das mal, mit dem fernen Nächsten. Sozialer Friede, können Sie auch sagen. Christen sollen sich dafür einsetzen, möglichst mit allen Menschen Frieden zu haben. Das haben wir eben gelesen in der Lesung. Bedürftige sind eben nicht nur mit frommen Worten abzuspeisen, sondern denen ist zu helfen. Auch das ist Friedenshandeln. Und der Friede mit der geschöpflichen Umwelt, der wird zwar nicht ausdrücklich thematisiert, aber trotzdem gedanklich gehört er schon dahin, weil wir uns immer in der Schöpfung unseres Gottes bewegen. Friede, das war für unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren im Glauben, also für die ersten Christen, nicht gesellschaftlicher Friede. Der gesellschaftliche Friede hat die eigentlich gar nicht so interessiert. Denen war wichtig, Hauptsache wir können zusammenkommen und beten und singen. Was in der Gesellschaft passiert, das Römische Reich juckt uns nicht so. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Da waren die also ziemlich auf sich fokussiert, weil sie auch noch klein waren. Das hat sich im Laufe, als das Christentum immer größer wurde, geändert. In der Reformation ist es selbstverständlich, sich für Frieden auf wirtschaftlichem Gebiet und der Politik einzusetzen. Luther und Calvin haben gesagt, der Staat, die staatliche Gewalt muss dafür sorgen, dass gewaltsame Übergriffe nicht geschehen. Das Monopol auf staatliche Gewalt, das darf nur der Staat Gewalt aufüben, nicht jeder Einzelne darf sich verteidigen. Und der Staat muss dafür sorgen, dass Religion öffentlich und frei ausgeübt werden kann. Das sind Aufgaben des Staates. Vier Dimensionen von Frieden kennt das Neue Testament und immer fängt es mit dem Frieden mit Gott an oder mit Jesus. Ohne Frieden mit ihm kann es keinen wirklichen, keinen ganzheitlichen Frieden geben. Und wenn Sie das jetzt mitgedacht haben, dann merken Sie, das bringt uns in ein Dilemma. Wenn Friede kein Zustand ist, der von uns Menschen einfach herbeigeführt werden kann, sondern wenn er von Gott geschenkt wird und wir hier gleichzeitig aufgefordert werden, in der Jahreslosung dem Frieden nachzujagen, Friedensstifter zu werden, wie geht das denn zusammen? Alles, was wir für den Frieden tun können, das steht sozusagen immer in der Klammer des göttlichen Handelns. Wirklicher Frieden gibt es nur mit Gott und muss von ihm geschenkt werden. Deshalb sollen wir nach Frieden jagen. Das ist der Grund dafür. Wenn wir nach Frieden jagen, ist das unsere Antwort als Christen, dass wir kapiert haben, Gott ist ein Gott des Friedens. Zugleich ist das aber auch die Begrenzung für all unser Bemühen um Frieden. Seien Sie sich immer bewusst, du kannst allein Frieden nicht wirklich herbeiführen, auch wenn du dich noch so anstrengst. Und ich denke, das muss uns als Christen sehr klar sein. Friede im Hier und Jetzt, bei Ihnen selbst, in Familien oder in der Gesellschaft, ist immer nur ein vorläufiger Frieden. Ein Frieden unter der Bedingung von fehlerhaften, von unberechenbaren, von sündigen Menschen. Der wird nie vollkommen sein, nie wie der Shalom, der bereits im Alten Testament beschrieben worden ist. Aber immer dann, zum Beispiel, wenn Schuld vor Gott bekannt wird, vergeben wird, wenn Menschen umkehren, wenn rechtlose Menschen Recht bekommen, wenn die Erde für alle da ist, wenn der Zwiespalt von Menschen in sich geheilt wird, da überall setzt sich der Friede Gottes als Zeichen der Gottesherrschaft durch. Und da ist auch unser Platz als Christen. Da sollen wir dabei sein. Ich denke, mit dem Wissen, dass unsere Möglichkeiten, Frieden zu machen, herbeizuführen, begrenzt sind und Gott der Urheber des Friedens ist und im Bewusstsein, dass ganzheitlicher Frieden von uns Menschen nicht selbst gemacht werden kann, weil wir immer auch sündig sind, haben wir Christen doch den klaren Auftrag, dem Frieden nachzujagen. Oder wie Jesus sagt, Friedensstifter zu sein in der Bergpredigt. Das ist eine Spannung. Und ich möchte, dass Sie das mitnehmen und auch verinnerlichen, diese Spannung. Aber wissen Sie, ich finde das immer wieder gut, wenn klar ist, was Gottes Job ist sozusagen, was er tut und was unser Werk ist als Menschen, was unsere Aufgabe ist. Denn wir dürfen nie uns an Gottes Stelle setzen, so tun, als ob wir Gott wären, sondern wir haben unseres zu tun. Und wenn das klar ist, können wir es auch klar tun. Und so ist das auch mit dem Jagt dem Frieden nach. Und dazu komme ich jetzt. Friedensjäger sein, mein zweiter Punkt. Wir können eine Menge für den Frieden tun. Das steht auch fest. Vor 70 Jahren wurde ein Anfang für den Frieden gemacht. Die Charta der Menschenrechte wurde niedergelegt. Vielleicht haben Sie das gehört letztes Jahr in den Nachrichten. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, damit Völker miteinander reden, nicht gleich schießen. Eine Ordnung wurde geschaffen, damit Frieden bewahrt bleibt. Oder denken Sie an die großen Vorbilder des Friedens. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, in Israel Yitzhak Rabin, Südafrika Nelson Mandela. Oder denken Sie an die vielen ungenannten Diplomaten und Politiker, die hinter verschlossenen Türen sich immer wieder bemühen, dass es Frieden gibt oder dass Kriege verhindert werden. Das ist auch schon eine Menge. Denken Sie an Ärzte wie den kongolesischen Frauenarzt Denis Mukwege, der von Soldaten vergewaltigten Frauen beisteht. Er hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Denken Sie an die Millionen Menschen, die auf der ganzen Welt sind, unterwegs sind, vielleicht in anderen Ländern, um dort mitzuarbeiten, dass der Shalom, das Frieden ist, dass die Welt gerechter wird. Und vielleicht gehören Sie selbst ja auch hier in diese Reihe, weil Sie jemand sind, der Frieden bringt. In Ihrer Familie, in Ihrer Hausgemeinschaft, in Ihrer Straße. Vielleicht sind Sie auch jemand, der Frieden bringt, indem Sie alte und kranke Menschen besuchen oder sich für Benachteiligte einsetzen oder ganz einfach im Beruf dafür sorgen, dass es im Team gut läuft und niemand gemobbt wird oder in der Klasse oder im Freundeskreis. Suche Frieden und jage ihm nach, so übersetzt Luther. Trachte nach Frieden, jage ihm nach, so übersetzt Martin Buber. In meiner Jugendzeit hatten wir einen Dackel, so groß, dick, schwarz. Und der war ganz lieb und manchmal hörte der auch, nicht immer, aber manchmal schon. Aber wenn man mit ihm in den Wald ging und machte den Fehler, ihn von der Leine zu lassen, weil er es so zog, dann war er weg. Dann hat er nur noch den Kopf auf dem Boden gehabt, die Ohren so, und dann lief der. Und dann konnte man rufen und schreien mit Leckerlis, es hat ihn nichts interessiert. Der ist einer Spur nachgejagt und war nicht davon abzuhalten. Und so sollen wir dem Frieden nachjagen. Uns von nichts davon abhalten lassen. Suche Frieden und jage ihm nach. Wie sieht das denn konkret aus? Ich habe gesagt, Frieden hat seinen Ursprung in Gott. Darum müssen wir auch immer bei ihm mit Frieden beginnen. Es ist sehr wichtig, dass sie Frieden mit Gott haben, sozusagen mit Gott im Reinen sind. Darum fängt ihre Jagd nach Frieden mit dem Gebet an: Herr, vergib mir, sei mir barmherzig und schenke mir doch deinen Frieden. Wenn es um Frieden geht, schauen Sie nicht zuerst zu den anderen, mit denen Sie vielleicht in Streit liegen, sondern schauen Sie zuerst zu Gott, nehmen Sie Ihr Verhältnis zu ihm in den Blick. Haben Sie mit ihm Frieden oder nicht? Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht es mit dem Frieden in dir selbst aus? Wie sieht es mit dem Frieden in Ihnen selbst aus? Haben Sie in sich selbst Frieden oder sind Sie hin und her gerissen? Ist Bitterkeit in Ihnen? Fühlen Sie sich ungerecht behandelt oder übersehen? Blicken Sie neidisch auf andere? Wie kann jemand, der keinen inneren Frieden hat, ein Friedensjäger sein? Wenn mir der innere Friede fehlt, wenn ich unausgeglichen, unzufrieden bin, dann bin ich das Gegenteil eines Friedensstifters. Ich verletze dann ganz leicht jemand durch Worte. Kennen Sie das auch? Irgendwas ärgert dich und du lässt es dann an einem anderen aus, der gar nichts dafür kann. Passiert mir manchmal schon. Und dann ist der Friede dahin. Durch ein dummes Wort, Zoff ist angesagt. Das geht auch gut über Mail und WhatsApp übrigens. Dem Frieden nachjagen beginnt hier, beginnt in dir selbst. Geh sorgsam mit deinen Stimmungen und mit deinen Worten um. Schweig erst mal und überleg, was mit dir los ist, bevor du einfach losplapperst und anderen, vor anderen das auskippst, was in dir ist an Unfrieden. Wie heißt es so schön in Jakobus 1, Vers 9? Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jage dem Frieden nach, das gilt auch für die Beziehung zu Personen, die Sie verletzt haben, die Ihren Frieden gestört haben. Jage dem Frieden nach, das heißt doch, such das Gespräch, sag das, was dir gefällt, was dir stört, aber auch das, was dir gut gefällt und was dir wohltut. Zieh dich doch nicht einfach zurück und schweige motzend. Ich meine, wer über uns älter ist als 17, dürfte das nicht mehr. Sich einfach motzend zurückziehen und nichts mehr sagen. Das ist übel. Unter 17-Jährige dürfen das noch, über 17-Jährige nicht, okay? Jage dem Frieden nach. Das heißt auch, ich bin bereit zu vergeben. Heißt auch, ich bin bereit zu vergeben, anderen das nicht ewig nachzutragen, wenn der mich mal in meinem Frieden gestört hat. Denken Sie daran, was wir auch eben gebetet haben, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Jage dem Frieden nach, das haben wir in der Lesung gehört, heißt die Extrameile gehen. Wieder und wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen, selbst wenn eine Beziehung ziemlich kaputt ist. Für den anderen oder die andere zu beten, sich nicht einfach abzuwenden. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber die Jagd nach Frieden verlangt auch etwas von Ihnen. Jagt dem Frieden nach. Das heißt konkret auch, agieren Sie versöhnend in Ihrem Team, in der Klasse, in der Familie, mit Ihren Freunden. Seien Sie als Christ, als Christin jemand, der die Interessen anderer sieht und wahrnimmt und versucht zu integrieren. Bleiben Sie konstruktiv, suchen Sie nach Lösungen, anstatt nur über Probleme zu jammern. Und wissen Sie, manchmal heißt es auch, suche den Frieden, sich von anderen abzuwenden und zu trennen. Das kann manchmal auch wichtig sein. Einfach aus einer Situation rauszugehen, die liegen zu lassen. Ich weiß, das ist der Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber das Leben ist manchmal widersprüchlich. Manchmal nützt es nichts, wieder hinzugehen und wieder zu reden. Manchmal hilft es nur zu sagen, ich gehe zur Rechten, gehst du zur Linken und gut ist. Und dann kehrt Frieden ein. Das kann auch manchmal helfen. Das kann auch manchmal bedeuten, dem Frieden nachzujagen. Trennung, Wahrung von Distanz. Und schließlich heißt, jage dem Frieden nach in Bezug auf unsere Gesellschaft, die zu stärken und zu stützen, die Verantwortung tragen. Es heißt, die Mitte zu stärken und nicht die Extreme, bitte. Und wenn mal wieder gehetzt wird und dies oder jenes und geschimpft wird über die da oben, dann schweigen sie nicht einfach, sondern sagen sie ganz ruhig, du, ich sehe das ein bisschen anders. Jage dem Frieden nach. Das tun sie jedes Mal, wenn sie sich dafür engagieren, dass Schwächeren geholfen wird, dass Bedürftige nicht vergessen werden, im Hospizkreis, in der Telefonseelsorge, in einem Verein, in der Schule, in der Firma, wo immer sie da unterwegs sind. Jage dem Frieden nach, das tun sie auch, indem sie sich hier in der Gemeinde oder in einer anderen Kirche engagieren, das Wort Gottes hören, von ihm berührt werden. Denn so breitet er sich aus, der Friede Gottes. Reicht das alles? Reicht das alles? Ich habe so ganz viel aufgezählt und vielleicht wissen Sie davon vieles auch schon. Was nützt es denn, wenn Sie dem Frieden nachjagen, wenn wir das hier machen, vielleicht mit 100 Leuten oder 120 Leuten, was nützt es denn? Bringt das überhaupt was? Als Antwort auf diese Frage erzähle ich zum Schluss eine Fabel. Die geht so. Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke? Fragt die Tannenmeise die Wildtaube. Nicht mehr als nichts, gab sie zur Antwort. Dann muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß auf einem Ast einer Fichte dicht am Stamm, als es zu schneien begann. Nicht etwa heftig im Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und ohne Schwere. Und da nichts Besseres zu tun war, zählte ich Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln des Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Aber als die 3.741.953. Flocke niederfiel, nicht mehr als nichts, brach der Ast ab. Dann flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage, sagte sich nach kurzem Nachdenken, vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschen Stimme zum Frieden in der Welt. Darum kommt es auf dich an. Darum möchte Gott dich persönlich heute Morgen beauftragen für dieses Jahr. Suche Frieden und jage ihm nach. Amen.